1, 2, 3, 4.
5, und was weiß ich, das ist 7.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Gunkel. Hallihallo.
Hallo, schönen Tag.
Günther, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Zufällig, weil also grundsätzlich verläuft mein Leben entlang von Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe. Und die Geschichte war die, der bisschen weiter ausgeholt. Lukas Resitaritz hatte irgendwann den Wagenplan mit dem Roland Thüringer gemeinsam ein Programm zu machen. Vor vielen, vielen Jahren, da gab es noch Schlabarett, wo der Alfred Dorfer mit dem Roland Thüringer das gemeinsam betrieben hat. Und dafür hat sich der Roland dann ein Jahr lang freigenommen von Schlabarett und der Fredi hat ein Jahr Staunzeit gehabt. Daraufhin hat er ein Programm geschrieben, für das er 3 Musiker gebraucht hat. Und ich habe bei dem Wiener Wunder gespielt und habe dort Saxophon gespielt. Und manchmal war der Fredi bei uns zu Gast, weil er den Harald Sicheritz, den Bassisten, den Regisseur, der hat damals Bass gespielt beim Wiener Wunder, gekannt hat und hat das kleine Gastauftritte gehabt. Und irgendwann hat der Fredi eben 3 Musiker gebraucht, der er sonst keine Musiker kennt, außer uns aus der Band. Hat er dann den Lothar Schärpe, den Peter Herrmann, und mich gefragt, ob wir Lust hätten, da mitmachen.
Und das war ja dann eigentlich schon die klassische Dorferband.
Mhm. Genau, richtig. Das war Alles Gute, wo er
Das war Alles Gute.
Ja,
Solo. Das war ja eigentlich das Programm, mit dem der Alfred Dorfer so richtig bekannt worden ist. Zumindest habe ich
das
so
wahrgenommen. Ja, genau. Das war das erste Dorfer Solo-Programm mit Band. Und da war ich eben einer dieser Musiker. Und wir haben gespielt in der Kulisse und da habe ich dann nach der Vorstellung, ich habe so Geschichten geschrieben gehabt, nur für mich, wirklich nur fürs Lal, für, finde ich lustig, so. Mhm. Einen Irrtum folgerichtig weiterdenken zum Beispiel. Was passiert, wenn man...
Also das klingt aber eh schon, wenn das Wort zu verwenden darf, das klingt eh schon sehr gunkelig.
Wenn man so will, ja. Ja, und ich habe dann nach der Vorstellung der Uli Dewam, die hat damals die Kasse gemacht und war so die gute Seele des Hauses in der Kulisse, nach der Vorstellung Geschichten vorgelesen. Und wie der Fredi gespielt hat, und ich sitze auf der Bühne, meistens hat nichts zu tun, weil eben Soloprogramm, haben wir gedacht, das kennt ich auch. Also jetzt ohne, dass ich mir eine Vollzugsabsicht damit irgendwie verknüpft hätte, sondern nur gedacht, das kennt ich auch.
Das war so ein Gefühl, das geht sich aus, ja.
Ja, wenn man sich, man denkt, ich weiß nicht, man sieht irgendwo ein Drum, denkt sich, das kennt ich eben. Man geht nicht um und hebt es auf,
ja,
und
genau,
man denkt
sich, das genau.
Ging jetzt ja aus. So, denk mal, oh, das kennt ich. Und Uli hat dann meine Geschichten vorgelesen und irgendwann kommt der Wolfgang Karlal, dem die Kulisse damals gehört hat, zu mir, der Lange, und sagt, die Uli sagt, du hast ein Soloprogramm. Und ich hatte kein Soloprogramm.
Und die Uli hat zu dem Zeitpunkt einfach diese Geschichten gekannt.
Mhm. Mhm. Ja, und die ist dann zum Langen gegangen und hat gesagt, der Gunkel hat ein Soloprogramm. Irgendwie, oder hat gesagt, der Gunkel hat so arge Geschichten und der Ding kommt da zu mir. Offenbar unter Annahme, dass ich mich da so quasi über die Bande präsentieren will. Ich hatte nicht die Absicht. Ich habe einfach der Uli, wenn man dachte, ob die Uli
versteht. Ist aber er hat geglaubt, du suchst da so ein bisschen den
Möglicherweise. Eingang. Möglicherweise. Jedenfalls also hat er ist zu mir gekommen und gesagt, die Uli sagt, du hast ein Soloprogramm. Ich habe kein Soloprogramm gehabt, aber ich mir dachte, das ist ein gutes Stichwort. Vor allem im Hintergrund, dass man dachte, das kennt ja auch, sagt, bald habe ich eins. Und dann habe ich eins geschrieben und jetzt mache ich das.
Okay.
Und das ist jetzt weit über 20 Jahre her. Ich bin ein schlechter Verwalter meiner Vergangenheit, ich weiß nicht. Ich zöhne nicht mit.
Ja, verstehe. Aber ich glaube, man kann es in Jahren ungefähr sagen, es war so 96, 97, glaube ich.
Ja, oder vielleicht sogar früher.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe dein zweites habe ich dann schon gesehen. Das war die besten.
Das Beste aus den nächsten 6 Programmen mit Ausnahme also des 5. Jahr. Genau. Weil man gedacht hat, jeder Kabarettist steigt irgendwann in die Peinlichkeit, ein Best-of zu machen.
Und du räumst das gleich mal aus dem Weg
mit dem zweiten. Das zweite Programm. Und da war, weil ich nur ein Programm habe, das war blöd, dann mache ich es aus den nächsten 6 Programmen. Das geht ja auch. Ein Abend im Konjunktiv. Und auch da hat die Uli einen wesentlichen Beitrag zum Bestand dieses Programms geliefert. Weil ich habe das ist seit der Tradition, neues Programm, der erste Mensch, der das Programm hört, ist die Uli, der lese ich es vor.
Ah ja.
Ja. Und ich habe es geschrieben, ein Abend im Konjunktiv. Also was eh schon ein bisschen
Gunkelig, würde ich heute wieder sagen.
Ja. Eine Challenge ist fürs Publikum und auch für mich, also nämlich im, dass man eine Geschichte erzählt, die passieren könnte in der Zukunft. Das ist, also da muss man auch die Sätze so formulieren, dass sie erstens leicht aus dem Gesicht fallen und trotzdem aber grammatikalisch richtig sind. Nicht so einfach. Und habe der Uli vorgelesen und sie sagt, ja, sehr gut, nur viel zu schwer. Das ist die Leute, wenn man reinweise anspringen. Das ist, ich soll gewisse Gedanken nicht ganz bis zum Ende, das ist die Hälfte von dem Gedanken ist gut genug. Also. Okay. Und ich habe gedacht, nein, ich habe das so geschrieben und außerdem, ich glaube, das kann man verstehen und ich will das Programm so haben. Und ich habe aber, das Programm war, glaube ich, 3 Monate nach der Premiere vom ersten fertig. Aber ich habe eh noch Zeit fürs bis zur Premiere. Das würde ich so haben, da es ohnehin heißt, ein Abend im Konjunktiv, schreibe ich eine leichte Version.
Genau.
Dann gibt es 2 Programme, das ist vermutlich nur mehr Haken, dass ich jeden Abend 2 komplette abendfüllende Programme zur Verfügung haben.
Ja, und das war aber damals, war ja das aber totaler Thema, kann ich mich erinnern, weil da hat man immer gesagt, ja, glaubst du, hat er wirklich 2? Aber du hast ja wirklich 2 gehabt, ne?
Es waren wirklich 2. Und ich fand das auch irgendwie sehr elegant, so eine sehr sophisticated Art von Lüge, wenn man so will. Nämlich, bei einer Lüge ist es ja so, der liegt, weiß mehr als der belogen worden ist. Der liegt, weiß, wie es wirklich ist und was er dem erzählt hat. Der belogen worden ist, weiß nur, was er erzählt kriegt. So, in dem Fall sage ich die Wahrheit und ich weiß, es gibt 2 Programme und die Leute, denen ich das sage, glauben aber, es gibt nur eins.
Viele haben gedacht,
das gibt es. Und es gab immer nur 2 Möglichkeiten, zu kommen, dass es nicht gelogen ist. Eben, du siehst,
Das heißt, du musst 2-mal kommen, was sehr schlau ist eigentlich.
Ja, und dann zufälligerweise das andere erwischen. Oder aber du triffst wen, der das andere gesehen hat, du unterhältst dich mit ihm darüber und sagst, wo warst du, was hast du? Na, echt? Oh, der wirklich? So. Und ich hole ein bisschen, ich wurscht.
Gern, wie gesagt, voll gern.
Mir ist irgendwann einmal, habe ich, damals war Fliegen noch, ich fliege sowieso nicht gern, aber irgendwann musste ich fliegen mit der Lufthansa und da gibt es was zum Essen und ich habe mir einen Löffel von der Lufthansa eingesteckt. So mit einem Lufthansa, mit einer Punze eingeprägt. Habe mir irgendwann gedacht, das nehmen wir mal Souvenir mit. Und da immer haben wir gedacht, das wäre sehr lustig, wenn ich das auf einem Swissair-Flug oder Alitalia oder das Löffel mitnehmen und beim Geschirr-Einsammeln noch ein Essen dazulege. Und irgendwo, und ich weiß, ich werde nicht dabei sein, aber die Vorstellung, dass irgendwo ein Geschirrwäscher von der British Airways steht, sag einmal, wieso ist Lufthansa? So, also das ist gut. Und fand ich sehr amüsant. Und ebenso das, also diese Vorstellung, dass irgendwann zwei Leute sich treffen und unterhalten die dieses Programm. Und ich, arg, wirklich, arg, ja, sowas. So. Und ich bin nicht dabei, aber ich weiß, es wird wahrscheinlich passieren. Ja, so, ja. Das hat mir gefallen. Und ich habe dann tatsächlich sogar jemanden getroffen, dem genau das passiert ist. Der
okay,
dann
wirklich?
Mit einem Bekannten cool. verifizierte, dass es tatsächlich zwei Programme gibt.
Wobei ich mir ja gedacht habe, ich habe es, glaube ich, zweimal sicher gesehen, und immer war ganz eindeutig, dass die Leute gesagt haben, das Schwere, unbedingt das Schwere. Ja. Also ich habe mir gedacht, das wird ja doch kaum vorkommen, dass die Leute sagen, na, wir sind nicht so gescheit, bitte das Leichte. Ist das tatsächlich öfter vorgekommen?
Ja, ja, nein, die Leute wollten immer das Schwere haben. Und wenn ich, also die ersten 10 Minuten, wo ich erkläre, worum es geht und so, waren in beiden Abenden gleich. Und wenn ich da drauf gekommen bin, dass die Leute sehr schlau und stramm sind, weil mir ist nämlich leider unterm Schreiben die leichte Version um einiges dichter verfilzt und eigentlich schwerer geworden als die schwere Version. Also aha. Ich habe mich da nicht bemüht, das leicht zu machen, sondern ich mir dachte, ich habe jetzt mache ich, wie ich will und so. Und das ist mir also passiert, dass die wirklich doch um einiges komplizierter wohl als die schwere Version. Und wenn ich bei der Abstimmung bemerkt habe, dass die Leute wirklich wiff sind, habe ich sie aufs Leichte rübergelotst.
Ah, verstehe. Aber kann man dann im Endeffekt sagen, dass die Leichte
schwerer war
als die wirklich? Schwere?
Ja. Ja.
Aha, okay. Das ist ja dann eigentlich nur einmal. Das ist ja nur einmal ein Trick.
Ja, wobei, also das ist mir passiert. Also das war nicht beabsichtigt.
Okay. Aber das halt, also das hätte ich so nicht, weil ich habe mir immer gedacht, wie ich das Schwere gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es ist halt das Schwere. Aber wenn das Leichte noch schwerer war, dann war es eigentlich ganz schön heftig.
Ja, nein, das war, das, da waren die Bezüge der Programme untereinander und die Geschichte, die ich dazwischen dazu dichter verwoben.
Man kann ja deine Programme alle auf deiner Website nachlesen. Ja,
alle nicht, weil das muss ich noch nachholen, da muss ich irgendwie, die nochmal in ein gescheites PDF fassen und dann freigeben, dass man was. Ich glaube, die großen Kränkungen der Menschheit sind schon nimmer drauf, aber das wird passieren, mache ich in den nächsten Wochen.
Ja, ja. Generell ist deine Webseite, muss man sagen, ja, ein bisschen wie deine Programme oder generell wie der ganze Ansatz. Es ist sehr minimalistisch und dadurch sehr übersichtlich. Kann man das so zusammenfassen?
So kann man sagen, ja. Ja, also ich bin immer, für mich geht immer Inhalt vor Form.
Ah ja, Man könnte ja generell sagen, eigentlich ist Minimalismus so ein Lebenskonzept von dir, weil es ist ja sehr populär jetzt gerade geworden, so in den letzten, weiß nicht, 2, 3 Jahre vielleicht gibt es so Bücher und auf YouTube gibt es Videos, wo Leute ihren minimalistischen Lebensentwurf präsentieren und so weiter. Du lebst das eigentlich schon immer, aber nur halt auch viel konsequenter. Warst du immer schon so?
Naja, so kann man nicht sagen, weil, also mein, erstens ist bei mir keine Pose oder
das weiß ich. Idee. Das wollte ich damit ja sagen, dass das passiert. Bei dir ja ganz woanders herkommt.
Ja, und also wenn du die Wohnung ausschaust, das ist nicht minimalistisch.
Das ist nicht, das ist richtig, ja. Stimmt, kann man sagen. Ja, stimmt.
Ja.
Aber das ist so ein grundsätzliches Denken von dir, dass der Inhalt einfach wichtiger ist als die Form.
Das auf jeden Fall. Und die Form dient dazu, den Inhalt bestmöglich zu transportieren. Und die Form unterliegt natürlich auch gewissen ästhetischen Anforderungen, ist keine Frage. Aber dem, wo die Form dem Inhalt im Weg steht, hat die Form zur Seite zu treten, finde ich. Und
okay, aber ich finde das so super bei dir, dass solche Dinge einfach geklärt sind immer bei dir. Das ist einfach
ja, aber sonst nichts zum Tun.
Ah ja, okay.
Ja. Und ich schmiede auch gern und ich mache dann so der Mastmesser. Es gibt keinen Grund, erstens, vor allem für mich, Minimalismus, ein zweites Messer zu besitzen, weil ich ernähre mich von Brot, Salami, Käse und Pfefferoni aus, das ist es, und das kann man mit einem Messer prima zerteilen. Dieses Messer muss kein Damastmesser sein Und ich fahre aber doch mit dem Christian Schmidt gemeinsam einmal im Jahr nach Hannover zu einem Schmied. Und dort schmieden wir uns dann sehr aufwendige Damastmesser.
Selber?
Selber.
Und aha. Mit okay, dem, der Christian Schmidt, wenn ich schnell fragen darf, ist ein Freund von dir?
Ja, Müllers Büro.
Ach so, der. Okay. Ja. Ah, verstehe.
Und das ist mehr als sein muss. Also wie gesagt, der Mastmesser, mehr als eins, braucht man nicht. Und trotzdem mache ich das gern. Also das ist diesen Überschwang gestatte ich mir. Und mein Auto ist jetzt auch nicht das Minimum von dem, was man in einem Auto haben muss. Sondern okay. Das ist schon was, womit ich dann aber auch bequem von Wien nach München aussteige und eine Vorstellung spüre und keinen Hörsturz habe unterwegs.
Was hast du für ein Auto?
Audi A7.
Wirklich? Okay,
das ist schon geil. Der hat mir immer sehr gefallen, ja, super, weil der hat so schön große Rahmen und ist so. Also der ist einfach schön. Also ich weiß schon, Minimalismus und Form und Ding, aber ich erkenne schon, wann was schön ist. Der hat mir immer sehr gefallen. Und vorher beim Fünfer gehabt, der hat noch 400.000 Kilometer, aber drei Zylinder gemeint, sie wollen immer. Die anderen drei haben gesagt, die drei zahlen wir nicht mit und damit war das vorbei. Ein neuer Motor hat kostet 26.000 Euro. Das kann man machen, wenn der Wagen 14.000 Kilometer hat und der Blitz schlägt ja einen Motor. Aber bei 400.000 Kilometer sich einen neuen Motor einkaufen, der so viel kostet, wie ein Gebrauchtwagen
frisch. Ist ja eher eine amtliche Kilometerzahl, wo man sagt, okay, schon langsam, oder?
Ja, na, bei 400.000 ist er durch, ja, genau, kann man sagen. Also wenn man das auffängt. Naja, und dann hat mir der Herr Audi-Händler gesagt, wir hätten einen 7er und ich habe den immer schon ein bisschen gesperrzelt drauf, wiewohl man mir eigentlich davon abgeraten hat, sind sie viel in Tiefgaragen, habe ich gesagt, ja, beruflich bedingt schon, immer wieder schlafen und natürlich, und sie sagt, würde ich Ihnen abraten von 7er, weil das jede zweite Ausfahrt zum Spengler, weil das so ein Drum ist, dass man damit wirklich, also, das ist bei mir, ich habe im Haus eine Garage, wo ich, wenn ich sonst keinen Parkplatz finde, eine fahren muss, und das ist schon sehr fimotisch. Also da muss ich einen Rückspiegel einklappen und dann komme ich gerade rein und einmal haben wir eh schon ein bisschen einen Scherer gemacht.
Und bist du so ein Audi-Fan?
Ja, weil ich finde Allradantrieb so, also da weiß ich schon, das ist jetzt nicht vernünftig, weiß ich schon. Aber mir gefällt das Konzept so, weil mein erster Wagen war auch ein Audi. Und ich habe mir gedacht, Audi ist automatisch Allrad, nur wenn man den kauft. Und dann komme ich auf den Vorderradantrieb. Und man merkt es beim Fahren nicht, vor allem nicht so wie ich fahre, voll eierkuchenartig. Aber nur die Idee, dass die vorderen Räder antreiben und lenken und die hinteren Rahlen sind nur, damit der Kofferraum nicht am Boden schleift. Die machen sonst nichts. Dieses Ungleichgewicht hat mich sehr gestört. Hecktriebler, Paradeinwohnung. Hinten wird angetrieben, vorne wird gelenkt. Aber bei Allradantrieb ist natürlich ganz gut. Nur, man darf sich nicht täuschen, dass Allradantrieb so ein, da kommt man nie ins Rutschen, das ist auch Blödsinn. Wie man auf so einer gepressten, schneeharten, großen Fläche, man probiert, wie schnell kommt man mit dem Allrad, und sagt, bist du deppert, wenn man da einsteigt, weil der rutscht über alles. Normalerweise, wenn nur ein Paar angetrieben ist, hast du noch die Sachen mit Gleitreibung und Haftreibung. Haftreibung ist weit größer als Gleitreibung.
Das heißt, ja, das weiß ich, ja.
Ja, genau. Das heißt, wenn ein Paar Reifen Kontakt zum Boden hat per Haftreibung, und die anderen haben nur Gleitreibung, kriegt man das irgendwie so. Wenn aber du auf allen vier Rädern Gleitreibung hast, hui, da fährst du quer, das ist nicht angenehm.
Okay, aber so wie du es erzählst, hast du es schon erlebt.
Ja, habe ich erlebt, aber nur zum Ausprobieren, wie es ist. Also dort, wo eh nichts passieren kann, wo ich rundherum Meter weit habe zum Aus- und auch nicht mit einem Hund oder einer blädert, sondern nur, so, jetzt probiere ich einmal. Na, dann probiere ich das nicht mehr. So, also das war's und dann ist auch gut.
Okay. Bist du so ein bedachter, langsamer Fahrer oder eher so zügig?
Voll eierkuchenartig. Ich habe eben diesen Audi A7 mit 270 PS und ich fahre mit einem 70-Liter-Tank zwischen 1000 und 1200 Kilometer. Also ich fahre 6 Liter maximal auf 100 Kilometer. Mhm. Weil ich auf die Autobahn Tempomat 100 und gemütlich fahren.
Und fährst du zu den Vorstellungen selber?
Ja.
Du hast ja keinen Techniker, glaube ich, mit, oder? Nein. Schon? Du brauchst ja nicht.
Nein, man muss mich sehen, man muss mich hören, das genau. Bringt bald jetzt zusammen.
Ja, ja stimmt. Aha, das heißt, du bist eigentlich auf Tour, bist du immer ganz allein unterwegs?
Ja. Mhm.
Das stört dich aber nicht?
Überhaupt nicht.
Aha, okay. Ja.
Nein, das ist ja günstig.
Ja. Das stimmt. Und hast du dann eigentlich irgendwas mit oder nimmst du die Mikrofone, die halt vor Ort sind?
Ich habe ein Funky.
Das ist dein eigenes,
das hast du mit.
Aha. Und ja. Sonst brauchst du ja wirklich, das ist ja total super, sonst brauchst du ja wirklich nichts. Ich habe einmal, irgendwie hat mir mal erzählt, auf deinem Rider steht, du brauchst eine Bühne in Größe eines halben Handtuchs. Stimmt das?
Ja, nein, das steht in dem Rider, das habe ich irgendwann einmal gesagt. Das ist, halber Soundtrack, muss ich können und mehr Platz brauche ich nicht. Mittlerweile, bei den ersten Programm waren die Bühne dreigeteilt und da war mit herumgehen und das war schon notwendig, aber mittlerweile ist nur mehr reden. Und das
Darf mich interessieren, was steht eigentlich sonst noch auf deinem Rider?
Ich weiß es nicht. Offenbar immer sehr viel mehr zum Essen, als was ich brauche, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, ich komme in die Garderobe, da steht immer ein halber Quadratmeter Käseaufschnitt und ich ist vielleicht ein Weckerl und der Rest bleibt stehen.
Und weil du das vorher gesagt hast, das war aber im Scherz, oder wie du gemeint hast, du isst nur Salami und Brot, du wirst ja schon was anderes heißen, das war ein Scherz.
Nein,
oder?
Das ist es, davon ernähre ich mich.
Brot, Salami, Gurkel?
Kas?
Käse?
Nein, kein Gurkel.
Pfefferoni.
Pfefferoni.
Ja. Brot, Salami, Pfefferoni und Käse.
Ja. Okay. Und wenn ich lustig bin, vergunne ich mir noch eine 25%ige Mayonnaise. Und warte mal einen Obstgarten, wenn es zum Feiern gibt. Es gab jetzt was zum Feiern. Nein, aber wenn ich ausgelassen bin, sagen wir so.
Du bist schon witzig.
Ja, aber ich dürfte ein Innenleben aus Industrieklinker haben. Also das, ich trinke natürlich jeden Tag viel Kaffee und Red Bull.
Mhm.
Und das ist für andere wäre das irgendwie, dass die einen Tauschmagen brauchen mittlerweile für mich in
Ordnung. Ja. Vor allem, ich meine, jetzt natürlich drängt sich da ein bisschen die Frage auf, wo nimmst du dann die Vitamine her?
Weiß ich nicht. Also ist, naja, zum Trinken machen wir manchmal Tee mit 2 Zitronen reingepresst. Das ist dann Vitamin C. Okay. Carotin, glaube ich nicht, dass ich das.
Okay.
Wobei gehe nicht in den Sohn, insofern was wurscht.
Und ich kann natürlich nachvollziehen, dass das total praktisch ist auf Ort, aber hast du nie einen Gust auf was anderes?
Oder? Eigentlich nicht, nein. Aha. Weil ich mag keine Zwiebel und kein Knofe. Das ist, wenn ich Zwiebeln und Knoblauch esse, möchte ich 2 Tage lang dann jemand anderer sein. Das ist, das gärt in mir, das macht, das riecht nicht schön. Und bei dem, was du in Wien zum Essen kriegst, ist fast immer Zwiebel oder Knofe dabei. Ich mag mich auch nicht aufbotzen. Auch das hat eigentlich fast ein bisschen was Pathologisches, weil ich nämlich, es ist nicht der Fleck danach, es ist schon der Akt des sich Anpassens, weil irgendwann sitzen da Bord waren und meine Freundin macht mir so Wassermelone. So, aber so in
Schiffchen.
So ja, Schiffchen. Also nicht mit Schale. Ne? So aufgeschnitten, nur die Spalten. Und ich wollte das nicht essen, ich sitze in der Badewanne. Ja, also das kann man sich ins Gesicht holen, eine beißen, sie voll trenzen, darfst du einmal unter. Ja, das ist immer so. Also da habe ich bemerkt, das ist schon irgendwie, also
okay, nicht also du ganz. Du potzt dich grundsätzlich einfach nicht gerne an.
Ja, und das ist nicht nur vernunftbedingt
erklärbar, ja, ja,
das Basis.
Aber ich hoffe, ich gehe da nicht auf Nerven. Aber eine Frage noch, isst du nie was Warmes?
Kaum. Kaum. Okay.
Interessant.
Manchmal machen wir Eierspeis. Und da habe ich mich mal dabei beobachtet, das ist ja Wahnsinn, weil ich dann den Drehknochen nicht mag. Und da war ich noch am Kauen. Ich habe die Eierspeis da gegessen und ich war noch am Kauen, wo ich schon der Kuchel anwaschen.
Also okay, weil du das nicht aushältst, wenn es in der Küche nicht sauber ist.
Ja, und so Eierspeis ist doch sehr aufwendig, weil man braucht einige Geschirren.
Ja.
Ja, und dann
okay.
Muss es gut sein. Aber ab und zu vergunnen wir das schon. Aber,
Eierspeis, okay. Ja,
aber nicht öfters, einmal im Monat.
Okay.
Das ist dann mein warmes Essen.
Verstehe. Und hier und da an Obstgarten.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, die Familie Lässig ist ja wieder auf Tour zurzeit.
Ja.
Da spielst du Bass. Du hast zwar erzählt, oder man weiß ja, dass du Saxophon gespielt hast da früher.
Ja.
Aber in deinen Programmen Musik zu machen, das war nie ein Thema.
Na, weil so gut spiele ich nicht, dass ich das extra thematisieren müsste. Also nur weil ich einen Bass besitze und spielen kann, dass ich jetzt das auf die Bühne nehme, ohne Not, sicher nicht.
Okay.
Das ist, wenn es in ein Gefüge eingebunden ist, wo das angesagt ist, natürlich schon, aber ohne dass mich wer fragt, dass ich sage, hey, ich zeige euch jetzt, dass ich Bass spielen kann. Für das besteht keine Notwendigkeit.
Ja.
Ich spiele mit dem Georg Breinschmidt manchmal gemeinsame Abende.
Wirklich? Das ist mir bis jetzt entgangen, von Breinschmidt und Ganzstern.
Ja.
Ach so, das ist aber...
Das ist natürlich ein Wahnsinn.
Wahnsinnsmusiker.
Ne? Also der Schuhl und ich am praktisch selben Instrument ist eigentlich eine Frechheit in Wahrheit. Nur der Schuhl ist so ein großartiger Musiker, dass er das den Abend so gestalten kann, musikalisch, dass ich nicht ausschaue wie das kleine Vollpfui am Bass, sondern man, es fügt sich dann. Also wir kommen zusammen.
Und so für dich privat, tust du dann so hin und wieder ein bisschen klimpern, wie man sagt? So?
Ja, ab und zu. Und ich habe auch beim Robert Riegler immer wieder Bassunterricht.
Ah, du nimmst nach wie vor Unterricht?
Ja, wobei, das ist, wir sitzen so am Plaudern und zupfen ein bisschen was.
Er zeigt dann also, ein bisschen
ja,
was so.
Ja.
Aber trotzdem super eigentlich. Ja,
ja. Naja, also das sind die zwei, sage ich mal, Besten, die wir in Österreich haben. Und also die zu meinen Freunden zählen zu dürfen, betrachte ich als wirklich großes Glück in meinem Leben. Also irgendwann hat mich auch Upper Austrian Jazz Orchester angefragt um ein gemeinsames Projekt. Das haben wir dann auch gemacht. Und da bin ich auch drauf gekommen, was es für ein Glück ist. Weil wenn mich irgendeine Band fragt, sage ich, ah ja, machen wir. Und die sind ja nun wirklich gut. Also die sind eine mörderisch gute Big Band. Und mit denen dann ein gemeinsames Programm zu machen, ist schon fein. Da habe ich aber nicht Bass gespielt, weil das auch da.
Was hast du dann gesagt?
Das Programm hieß ein Nietzsche-Zitat, wo man eh aufpassen muss bei Nietzsche. Alter. Aber wenn er was sagt, was stimmt, stimmt ja trotzdem. Und das hieß dann, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
Ah, das kenne ich natürlich.
Und da habe ich eben über verschiedene Aspekte von Musik geredet. Also
du warst Konferencier mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja. Über die.
Ach so, doch, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm.
Das war eine wirklich feine Sache.
Mhm. Mhm. Okay. Und was
spielt. Das kann ich dir. Mal schauen, ob ich irgendwo am Rechner doch. Kann ich da rumgeben
als MP3. Gern. Bitte gern.
Ja.
Und was spielt Musik dann generell für eine Rolle für dich? Wir haben letztens war ich bei dir in der Garderobe, da hast du mir schon was vorgespielt und du warst für deine Verhältnisse sogar ein bisschen begeistert.
Ja. Tower of Power.
Ja, genau, ja. Genau. Bist du schon für Musik und so weiter schon zu begeistern irgendwie?
Absolut, ja, ja. Absolut. Mhm. Ja, ja. Ich schätze das sehr. Mhm. Also, nämlich in allen Aspekten. Also sowohl was das also rein ästhetische angeht, als auch was das mal soziokulturelle angeht, was die da bin ich ein bisschen hinten, ist klar, was die Grammatik des Tonsatzes angeht oder die Virtuosität der Darbietung. Das ist, also Musik ist schon sehr fein. Man kann ja mit Sprache viel besser lügen als wie mit Musik. Also oh ja. Mit Sprache, mhm. Du sagst einen Satz, der nicht stimmt und dann, wer das Gegenteil nicht beweisen kann, So. Mit Musik, ich bin der wilde Mann. Wenn du das Gemüt hast von einem Buchhalter und dann spielst du ein Gitarrensolo, wo zwar alle Töne dort sind, wo es ein wildes Gitarrensolo auch ist, aber das geht nicht. Mhm, und es gibt Leute, die spielen zwei Töne auf der Gitarre und du weißt, Alter, das greift. Und also, das ist, und das sind Aspekte, die sind sprachlich oder quantitativ nicht fassbar.
Mhm,
Und so sehr ein Korinthenkacker, wie ich es auch gern hätte, wenn die Welt so definiert durcherkennbar wäre, nur anhand von Ereignissen und Verhältnissen und Quantitäten eben muss man, irgendwann einmal kommt man drauf, na, es gibt Qualitäten, die kriegst du auf keinen Messschieber zusammen, das ist etwas anderes und das gibt's und das gilt und das aus der Welt zu argumentieren, nur weil man es nicht messen kann, ist ein Blödsinn. Das ist wie, also Musik ist eine Folge von Luftverdichtungen.
Ja, genau, das kommt ja
physikalisch, in deinem Programm. Ja, menschlich, nein.
In deinem aktuellen Programm ist das Thema künstliche Intelligenz so ein großes Thema. Es ist ja, in der zweiten Hälfte eine relativ große Nummer. Du äußerst dich zum Teil ein bisschen kritisch. Und wie siehst du es, wenn ich dich jetzt so frage, ist das ein Segen oder ein Fluch?
In gewissen Dingen ist es sicher hilfreich, aber ich denke, dass wir da einige Aspekte nicht am Schirm haben und dass wir da sehr naiv herangehen. Und also diese Idee, dass die Maschine draufkommt, dass wir nicht notwendig sind und die Maschine dann sich wie ein despotischer Herrscher verhält, ist naiv. Weil die Unterstellung, dass die Maschine, wenn sie denkt, so denkt wie wir Menschen, ist naiv. Wir werden nicht wissen, wie sie denkt, weil sogar bei dieser AlphaGo, also dieses Programm, das den Go-Weltmeister besiegt hat.
Genau, das ist dieses Beispiel aus deinem Programm, genau.
Ja. Mhm. Programmierer nicht gewusst, wie die Maschine das gemacht hat. Die haben mühsam rekonstruiert, wie die auf das kommt. Und das ist Go. Mhm. Das ist 19 mal 19 Felder, eine Art von Spielsteinen, zwei Parteien, ein definiertes Ziel und ein Regelwerk, das wirklich auf zwei Seiten passt. Und da denkt eine, also in diesem Gatter denkt eine Maschine so, dass die, die diese Maschine programmiert haben, nicht wirklich wissen, wie sie denkt. Hm. Und wenn wir der Maschine Zugriff auf andere Bereiche der Welt geben, unter der Voraussetzung, die denkt, die Annahme, dass die denkt, wie wir Menschen.
Ist ich, ziemlich naiv eigentlich, ja, wenn man es so sieht.
Völlig naiv.
Ja. Ja,
ich es gibt einen Aspekt der künstlichen Intelligenz, dem ich ein gewisses Hoffnungspotenzial zubillige, wiewohl, wenn man es ganz genau einmal fertig durchdenkt, auch nicht wirklich gut, nämlich, also seit der Mensch denkt, denkt er über sich nach und wie ist das mit dem Menschen, was ist Bewusstsein? Jetzt meine Vermutung, nur am Rande, ist, das Bewusstsein ist ein Bündel von Funktionen, von denen eine darin besteht, dieses Bündel als mehr als ein Bündel von Funktionen zu interpretieren. So, gut. Und also, aber davon abgesehen, jetzt, also, was ist Bewusstsein? Und jetzt versucht man, in einer Maschine Bewusstsein nachzubauen. So, jetzt ist es so, wir alle wissen, wie ein Saxophon ausschaut. Man sieht den Saxophon, sagt, ja, ja, Saxophon, erkenne ich, gut. So, jetzt tragen wir das Saxophon ins Nebenzimmer, jetzt kriegst du einen Zettel und einen Bleistift, zeichne ein Saxophon, und zwar nicht so, dass man weiß, was es sei soll, sondern so, dass jemand, der mit Blecharbeit vertraut ist, aus dieser Zeichnung ein Saxophon basteln kann, das funktioniert wie ein Saxophon. So genau zeichnet es. Ja, das muss man genau anschauen, wie ein Saxophon genau ist. So, jetzt basteln wir Bewusstsein so, dass man nicht sagt, ja, das ist etwas, wo, wie wir beim Computer dann einschreien, wenn er sagt, unerwarteter Ausnahmefehler aufgetreten, und dann treten wir mit ihm in Dialog, sondern etwas, also wo wir quasi das Bewusstsein in den Computer hinein interpretieren, wobei das ist nur eine Fehlermeldung, ne? Aber wir tun so, als würde der Computer etwas wollen und wissen, als hätte er ein Bewusstsein. Sondern, na, mach etwas, was Bewusstsein ist. Das heißt, wenn wir das wirklich herstellen wollen, müssen wir uns das Bewusstsein viel genauer anschauen als in irgendwelchen philosophischen Spekulationen. Und da muss man sehr oft sagen, Moment, das haben wir probiert und das ist aber nicht. Oder das ist zwar schon, aber wenn man diese Schlankerl da nicht drauf hängt, ist es ein nackerter Pfropfen, der nichts macht. Also wenn man Bewusstsein nachbauen will, muss man sich das Bewusstsein viel genauer anschauen, als man es nur mit Behauptungen im philosophischen Binnengatter kann. Und dann wird man über den Menschen, so jetzt die fröhliche Hoffnung, mehr erfahren, als bislang möglich war. Weil wir das auf einen Test stellen können, ob das, was wir danach gebaut haben, wirklich etwas ist wie Bewusstsein. Und wenn wir wissen, wenn wir das gebaut haben, wissen wir genau, was alles drin ist. Nur, und da wird es ein bisschen schmal wieder, wir sind eben anhand vom Computer und dass wir mit dem Computer schreien, wenn der eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm, wo wir wissen, da ist kein Bewusstsein drin und wir verhalten uns so, ist die Gefahr sehr hoch, dass wir beide mal sagen, ja, ja, das ist halt ein eigener Charakter und wir bauen kein Bewusstsein, sondern nur irgendwas, was irgendwie funktioniert und alles, was darin nicht funktioniert, interpretieren wir als Charakter und menschlich. Das heißt, dass wir mit unserer Unschärfe, mit der wir einander begegnen, anhand von Ereignissen und Handlungen, also wir begegnen einander ja nicht auf einer sehr tiefen Ebene der Grundsätze unserer Persönlichkeiten, sondern das, womit wir, das ist in einem Unschärfebereich, wo jederzeit irrsinnig viel Federweg ist.
Ja, ja.
Das heißt,
ja,
aber wir verfügen alle über ein hochkomplexes Bewusstsein, von dem aber nur die Handlungen sieht. Das heißt, wenn wir etwas basteln, wo wir Handlungen hervorbringen, die wir dann per unserem eigenen Federweg Federn kennen, kann es sein, dass wir dann sagen, jetzt haben wir etwas gebaut, das ist Bewusstsein und dann das Abbild zum Vorbild wird und dass wir glauben, unser Bewusstsein muss nicht mehr sein als diese fehlerhafte Krücken, die wir hingestellt haben, die halt was macht, womit wir als Menschen umgehen können. Also das wäre...
Ja, ja, okay. Günther, ich habe ein Gastgeschenk für dich.
Bitte.
kennst du Blinkist?
Na.
Blinkist ist eine App, die interessante Sachbücher zusammenfasst auf so Happen oder Podcasts, die man in circa 15 Minuten pro Titel konsumieren kann. Das sind mittlerweile über 3000 Sachbücher zu Themen wie persönliche Entwicklung, Motivation, Inspiration, Gesellschaft, Kultur, Physik und so weiter. Ich habe mir da zum Beispiel für dich herausgesucht von Michio Kaku, die Physik der Zukunft, weißt du, das was sagt, von Werner Heisenberger, der Teil und das Ganze zum Beispiel, oder als Einstein und Gödel spazieren gingen von Jim Holt. Du bekommst von mir als Gastgeschenk ein Jahresabo für Blinkist.
Oh, danke.
Bitte, gerne. Und für meine HörerInnen, also die Pensionisten und Pensionistinnen, wie ich sie immer nenne, gibt es ein besonderes Angebot. Und zwar auf blinkist.de/pension gibt es 25% Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist Premium. Vorher kann man das Ganze natürlich 7 Tage lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Und ich gebe den Link natürlich auch noch in die Shownotes. Du hast letztens erzählt, du schaust auch sehr viele YouTube-Videos, interessanterweise. Ja. Wie ist das Verhältnis bei dir? Schaust du mehr Videos oder liest du auch sehr viel?
Nein, ich schaue eigentlich, muss ich gestehen, sehr viel.
Sehr viele Videos. Ja. Kannst du da, ich habe an dieser Stelle oft sehr gern so Empfehlungen. Ich frage sehr oft nach Netflix-Serien und so weiter, aber ich wollte dich vor allem mal fragen, hast du so YouTube-Kanäle oder die du empfehlen kannst?
Ja, also was, also, empfehlen, das ist ich, schaue das gerne an. So Metaller, also da gibt es so Leute, die mit Metall Dinge machen.
Aha.
Also keine Künstler, sondern Handwerker. Den Drehbank, Fräse und dergleichen mehr. Und die machen dann Werkzeuge und so. Und der A-Bomb, also A-Bomb 79 heißt der. Das ist der Adam Booth. Und das ist ein gefühlter, sehr netter Mann. Wahnsinnig geschickt, der eben dann Dinge herstellt und ich sehe das sehr gern. Also andere, auch der Keith Rucker, Vintage Machinery, der richtet dann alte Maschinen her. Und zwar richtig große Maschinen, so Metallhobel, also wo.
Und das sind dann schön editierte Filme, wo man das sieht, wie er das macht.
Das sind, ja, also zum Beispiel der Keith Rucker hat eben einen Metallhobel hergekriegt und den muss man wissen, was das wäre, also aus, das ist glaube ich 120 Jahre alt, das drum, aus Gusseisen, wo auf einem, es ist eine Brücke, du hast da dann, also ganz grob dargestellt, so, also ein Metallbogen, da ist ein Stift aus Schnellarbeitsstahl heißt es, HSS, High Speed Steel, der schaut oben und hat vorne eine scharfe Kante. Unter dieser Brücke ist ein Tisch, wo eine Fläche hin und her fährt. Auf dieser Fläche ist das Werkstück festgeschraubt und beim Hin- und Herfahren fährt es gerade so, dass der Stichel Metall abhobelt.
Okay.
Vom dem Block, was da eingespannt ist. Und das muss alles hochpräzise sein. Das darf nicht rumpen oder irgendwie, das muss alles parallel und gerade sein. Und das ist nicht einfach, das herzustellen. Das ist alles möglich, aber es kostet wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit und viel Wissen darum, wie das geht. Und das war eine Serie, die hat, glaube ich, über ein Jahr dauert, von ich habe das drum da, rostig, bis jetzt ist es fertig und funktioniert. Und dauert immer eine halbe Stunde und da sieht man, was er gerade macht. Und okay. Großartig.
Okay.
Mhm. Nicht, man sieht, man, ich, also man sieht eh, nur was mir daran so gefällt, Ordnung ist möglich.
Das ist das, was für die zentral da ja. überbleibt.
Mhm. Ja. Das geht, dass man vor einer Aufgabe steht, die jetzt auch gewisse Probleme beinhaltet und wenn man drüber nachdenkt, kann man diese Probleme lösen. Nicht umgehen, sondern lösen. Und so, das ist schon...
Okay.
Ja. Oder dass man gewisse Probleme dann einfach umgeht, wenn man einen schlaueren Weg findet. Und so, aber das muss man, das geht alles nicht auf, ach, das passt schon, sondern genau. Und was mir auch sehr gefällt an diesen Kanälen ist, dass die, wenn sie irgendwas bearbeiten, dann erklären, was sie genau machen. Also nicht auf, seht, was ich alles kann, hihi, und ich verrate euch nicht, wie es geht, sondern ich zeige euch, wie ich das mache und auf was ich draufgekommen bin, wie das einfacher geht oder welchen Fehler man da jetzt nicht machen sollte, damit es alle wissen. Also der hockt nicht auf seinem Wissen,
ja.
sondern er teilt es. Und wenn er, das ist das Allerbeste, dass sie dann sagen, da gibt es einen Schmäh, den hat mir der und der gesagt, auf das bin ich nicht draufgekommen, aber der hat mir das gesagt und das funktioniert großartig. Und schaut euch den seinen Kanal an, weil der Mann weiß wirklich, was er macht. Und, so. Und dann Leute, die eine Spindel für eine Fräse herstellen. Man denkt sich, ja, Fräse, das ist mal die Trasse und so. Nein, das ist, also das muss irrsinnig präzise laufen, mit einer hohen Drehzahl, mit einer hohen Radiallast. Und das darf nicht wogeln oder schlagen. Das ist nicht wie ein Akkuschrauber, der, wo sie halt was dreht. Sondern das sind alles Dinge, die sind aufs Hundertstel genau. Und dann ist irgendwann einmal die Achse hin. Und dann gibt's Leute, die erklären genau, wie man so eine Achse wiederherstellt. Und das ist unpackbar. Also was da an Präzision gefordert ist, um zu sehen, dass Leute gibt, die das wirklich kennen. Das ist großartig.
Ich finde das herrlich, wie du dich ja begeistern kannst dafür. Wirklich, das taugt mir. Ja, okay. Und das, das verfolgst du regelmäßig, offensichtlich ja, mit Begeisterung ja. und regelmäßig. Ja. Cool, sehr gut. wie informierst du dich generell so über das Weltgeschehen?
Auf YouTube, da schauen wir die amerikanischen Nachrichten an.
Ah ja,
also, okay. Ja, ich muss gestehen, unsere ja, schau ja ORF halt, weil was ist ja, andere Privatnachrichten, wo man denkt, nein, nicht.
Ja, ja.
Nicht.
Ja, die haptische Zeitung gibt es bei dir nicht mehr.
Nein.
Und so Standard- oder ORF-Website, das kommt dann meistens bei dir gar nicht so.
Nein, das ist, sobald bei mir ein Cookies akzeptieren auftaucht, bin ich wieder weg.
Bist du weg?
Ja, okay. Nein, so sehr oldschool bin ich dann schon auch noch, wenn man denkt, nein, das dann nicht.
Dann nicht, okay.
Ja.
Und hast du Buchempfehlungen oder Serienempfehlungen? Vielleicht nur, wenn man jetzt zum Beispiel
die auf Netflix, Northman ist sehr lustig.
Northman?
Norse.
Ah, Norse. Ah, ich habe nämlich unlängst im Kino den Northman gesehen. Ja. Den schreibt man mit TH. Ja. Northman? Okay.
Ja.
Das ist sehr eine lustig. Comedy-Serie?
Ja.
Okay.
Rick and Morty,
da braucht man aber ein eigenes Gemüt. Ja, das schaue ich gern. Aber doch, das schaue ich auch gern, ja.
Ja, weil die Geschichten sind
ich find's ja
atemberaubend.
Super, also,
find das ich. Ist wirklich gut. Was mir gefällt, ist, dass die in diesem Setup, wo das interdimensionale Reisen und alles in unendlicher Vielzahl möglich und vorhanden ist, dass die da noch konsistente Geschichten bauen, wo etwas nicht passieren darf.
Ja, das stimmt. Und ich finde einfach von Anfang an ist es total gut, dass das halt einmal so ist. Da wird gar nicht lange umeinander dann, das ist jetzt einfach einmal so und dann wird es aber richtig super dadurch. Ne?
Ja.
Das ist schon cool, finde ich. Ja.
Mhm. Ja, Buchempfehlung, Ein Universum aus Nichts von Lawrence Krauss.
Ah, worum geht's da?
Um ein Universum aus Nichts. Es ist, also Lawrence Krauss ist Physiker, gibt es auch auf YouTube, A Universe from Nothing, wo er erklärt, dass unser Universum sehr wohl aus Nichts hervorgegangen sein kann und dass ein Universum, das nicht aus Nichts hervorgegangen ist, anders ausschaut als unseres.
Aha, aber ist das dann eigentlich der Beweis dafür, dass es aus Nichts hervorgegangen ist?
Es ist eine konsistente Möglichkeit. Der Lawrence Krauss sagt, es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass wir nicht vor 10 Sekunden von einem übernatürlichen Wesen in Sein gehustet worden sind mit allen Erinnerungen, die wir jetzt haben. Das kannst du nicht beweisen, dass es nicht so ist. Aber wenn wir mal davon ausgehen wollen, dass wir in einer Welt leben, wie wir sie kennen, wo alles ist, was ist, dann ist das eine Möglichkeit, wie unser Universum aus Nichts hervorgegangen ist.
Was ist das Wichtigste, das man im Leben lernen muss, das man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Andere denken anders.
Okay. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur einer, was wäre das?
Mach, was du willst, nicht, was du glaubst, dass andere von dir wollen, und achte immer darauf, dass das andere wollen können, was du tust.
Wow. Warst du ein guter Schüler eigentlich?
Nein, Durchschnitt.
Ja, aber du warst schon immer so eher in Richtung Naturwissenschaften und so interessiert.
Auch nicht so sehr. Also ja, hat mich schon interessiert, aber ich war nie in einem, also mir ist nie ein Mathematik-Leistungskurs angegangen. Ich war froh, dass ich das ausgesessen habe ohne Gefährdung. Oder bei Physik, mich hat schon interessiert, wie es funktioniert, aber mir war es alles zu akademisch. Das Problem war ja das, das schätze ich auch so am Lesch als Lehrenden, der Lesch war es irrsinnig viel,
Das muss man jetzt, glaube ich, ganz kurz nur erklären, der Lesch ist…
Harald Lesch, Astrophysiker.
Ja, bei den Science Busters ist der
nein, dabei? Nein, ist er nicht.
Okay,
aber ich mache mit dem Lesch gemeinsam, also im Oktober, im Staatssaal wieder einen gemeinsamen Abend.
Okay.
Und im ZDF Leschs Kosmos und,
okay, also, alles
und,
klar.
Und früher im Bayern-Fernsehen Alpha Centauri,
wo
er immer viele Stunden irgendwelche orgenkosmologischen Phänomene erklärt hat. Und… der Lesch weiß wahnsinnig viel und er hat eine Freude daran, dass man das wissen kann. Und er will, dass du das auch weißt, weil es einfach arg ist, was man alles wissen kann. Und es gibt Lehrer, die wissen auch viel und die haben eine Freude daran, dass sie das wissen und sie wollen nur, dass ich weiß, dass er das weiß. Und nicht, dass ich das auch weiß, was er weiß. Der Umstand, dass er mehr weiß als ich, ist ja eigentlich die Grundstellung. Für das sind wir beide da. Weil, aber wenn es dabei bleibt, dass mir der Lehrer irgendwas demonstriert, dass er mehr weiß als ich und er kein Interesse daran hat, dass ich das weiß, sondern nur auf eine Prüfung abzielt, wo er mir beweisen kann, dass ich das noch immer nicht weiß. Da wird es dann…
Und jetzt ist aber natürlich schon interessant, wie ist aus so einem, du sagst selber, du warst so durchschnittlich, du hast es abgesessen, wie ist aus so einem Schüler dann doch so origineller, interessanter Denker geworden, wie du das bist? Hast du irgendwann einmal so eine Initialzündung gehabt, dass du gedacht hast, mich interessieren so viele Dinge? Oder
Nein, das hat sich, glaube ich, irgendwann einmal eingeschlichen. Dass man gedacht hat, wirklich? immer öfter. Und dann haben wir auch gesagt, um was geht es jetzt genau? Und stimmt das auch?
Ja, eben, genau. Das ist den Dingen auf den Grund gehen. Das ist ja schon so eine ganz eine entscheidende Eigenschaft von dir. Das war nicht immer da. Das ist mehr so.
Glaube ich nicht, nein. Aha. Naja, nein, eigentlich nicht. Also gewisse Dinge, irgendwann einmal, es galt ja früher so die Behauptung, also Mickey Maus lesen führt instantan zur Verblödung. Und unsere Eltern waren aber sehr liberal, wir haben Mickey Maus Hefte gelesen und irgendwann steht in einer Sprechblase, sagt irgendwer zum anderen, du, das ist eine Halluzination. So, und ich, Papa, was ist eine Halluzination? Mein Vater hat mir erklärt, was es ist, wenn man was sieht, was nicht da ist, wenn man sich das einbildet und so. Aha. Und ich war fasziniert davon, dass es für dieses Phänomen ein Wort gibt. Halluzination, großartig. Und Zeit später war in der Volksschule, wir finden Fremdwörter mit Ion zum Schluss. Und Nation und was noch. Und ich auch, ja, bitte, Günther, Halluzination. Weiß? Sagt, das ist, wenn man was sieht, was nicht da ist. Das ist jetzt, ja, das gibt es jetzt wirklich. Na gut, dann schreibt die Lehrerin auf, Halluzination, das schreibt er mit Doppel-L. Also, umgegangen zur Direktorin auf was ich geoschert bin, und die Direktorin hat gesagt, nein, ich habe mir leider doch mit Doppel-L. Also. Und da haben mir dann Leute gesagt, das war aber sehr mutig von dir, das, die haben überhaupt nicht, das Wort schreibt man so. Das ist ja nicht eine persönliche Fehde zwischen mir und der Frau Mesecek, sondern das ist einfach, es gibt ein Wort, das man mit Doppel-L schreibt. Das erfordert von mir keinen Mut, dafür einzustehen, weil es ist so.
Ja.
Also da war schon irgendwie eine Orientierung an den Sachverhalten dieser Welt, sagen wir mal so.
Aber warst du immer schon emotional eher
ein Flatliner?
Ja, genau, das ist so ein Wort, das verwendest du, glaube ich, selber, emotionaler Flatliner. Mhm. Ist das dein Wesen immer schon?
Eigentlich schon, ja. Ich war nie sehr, da gibt es eine Geschichte.
Bitte gerne, deswegen bin ich da.
Damals Volksschule noch. Und wir haben einen Hamster gehabt, also ich nicht, mein Bruder hat einen Hamster bekommen zum Haustier halt. Hamster. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass mein Bruder eine schwere Tierhaarallergie hat und dass dieser Hamster weg muss. Und es war ein großes Heulen und Zähneknirschen, weil der Stupsi jetzt weg muss. Und der Stupsi, du darfst nicht. Also wirklich, immer dachte, nicht, dann will man wieder also weg sein. So. Und hab da nicht wirklich viel empfunden. Und meine Großtanten haben das beobachtet, diese Szenerie. Und ich auf, und haben mir das dann als sehr erwachsen unterstellt, dass ich so erwachsen bin, dass ich mit diesem Schmerz so erwachsen umgehe. Und ich habe mir damals gedacht, und jetzt ist gescheit, wenn ich das so stehen lasse und nicht sage, na, ich bin nicht erwachsen, es ist mir wurscht.
Okay.
Weil doch, das ist, das würde den Tanten jetzt wirklich schaden.
Okay, und das kann man sagen, ist ein Muster, das hast du gelernt.
Das, ja, man dachte, es ist manchmal schadet die Wahrheit mehr.
Und vor allem, wenn man sich nicht so sehr emotional äußert, dann wird einem das eher hoch angerechnet.
Ja, also ja. Ja, vor allem war wichtig, dass die Tanten eine Idee haben davon, wie es ist, wo einer besser dasteht, als die Wahrheit. Ich habe das auch nicht irgendwann reklamiert oder Bezug aufgenommen. Ich bin erwachsen. Also, ich habe mir nur gedacht, wenn ich jetzt sage, nein, ich bin nicht erwachsen, es ist mir wurscht, dass der Stupsi weggeht, hätten sich die Tanten sehr gekränkt und es hätte keiner was davon gehabt.
Ja. Ja.
Es wäre für alle nur verstörend gewesen, der Stupsi war trotzdem weg gewesen und man dachte, dann lasse ich das mal so stehen.
Wenn du eine Sache in der Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Ich würde den Griechen vorschlagen, dass sie zwischen Hypo und Hyper, was zwei völlig gegenteilige Dinge sind, eine phonetisch deutlichere Unterscheidung treffen. Weil das finde ich einfach deppert. Ob man hypo- oder hyperglykämisch ist, ist wirklich ein Unterschied und das verspürt sie im Dialog so schnell, dass es Schaden anrichtet.
Wunderbar, okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Das weiß ich nicht. Nein, also keine Idee.
Muss nicht sein, ist nur so.
Ja, nein, also ich denke, dass was man über mich glauben kann, zutrifft. Und wenn nicht, dann zumindest manchmal.
Okay. gibt es eine Sache, von der scheinbar alle oder viele total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Ich kann nachvollziehen, warum Facebook so Begeisterung aus... Ich bin da nicht dabei. Ich habe kein Interesse daran, mich irgendwie... Oder Twitter, ich meine ernsthaft, was an sinnvollen Äußerungen kann man in 140 oder 280 Zeichen darlegen. Da kann man nur irgendwas rausblöken, was dann eine Wirkung hat, aber nichts heißt. Also es gibt keinen wirklich sinnvollen Gedanken zu Phänomenen der Welt, der in 140 Zeichen so fassbar ist, dass dann wirklich nichts mehr dazu zum Sorgen ist.
Bist du generell...
Aber ich kann verstehen, dass das verführerisch ist,
ja,
sich so zu äußern.
Ja. Wie hältst du es mit Smalltalk an und für sich?
Gar nicht.
Gar nicht.
Ja. Smalltalk verhält sich zu Gespräch wie Sommerbühne zu Theater. Also habe ich irgendwann mal das Tipp des Tages geschrieben. Das ist, nein, Smalltalk geht. Ich kann schon stundenlang mit wem reden, wenn es um was geht, aber dieses die soziale Feldpflege rhetorischer Natur, das stehe ich nicht durch. Bin für sowas hochgradig ungeeignet.
Was machst du? Gehst du dann oder zwingst? Oder?
Nein, ich gebe dem statt und ich rede dann schon mit. Nur, es gibt ja bei sehr vielem, was einfach nur beplaudert wird, Aspekte, die erörtert werden können auch. Und dann interessiert mich dieser Aspekt und dann kann ich das Gespräch.
Weil du bist ja an sich ein total guter Gesprächspartner und ein guter Gesellschafter. Aber es ist, so kenne ich dich.
Ja.
Aber halt nicht so zum Party zusammenstehen.
Ja. Nein, das nicht. Nein. Also wenn nur Ereignisse über den Tisch geschoben werden, ohne Bedeutung, Herkunft und Zusammenhang, nur das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert, da lasse ich innerlich gleich mal das Gaumensegel flattern. Und
okay. Sprichst du mit dir selber hin und wieder so innerlich?
Nein, das ist... Also nicht in Worten. Also ich denke mir was, aber das wenn ich es in Worte fasse, dann nur, damit ich das dann zum Beispiel auf der Bühne formuliere. Aber denken geht ohne Worte. Großartig.
Genau, das ist ja auch so ein Thema von deinem Programm eigentlich. Denken geht ohne Worte.
Ja.
Hervorragend. So. Ist ja eigentlich, das ist sehr interessant. Ne? Das wäre aber schon wieder ein Riesenthema. Dass Denken eigentlich ein räumlicher Vorgang ist, könnte man sagen. Ja. Ja. Sehr interessant, finde ich. Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
Nein, ich würde da bleiben. Da ist in Ordnung.
Ich kann mir gut vorstellen.
Da ist es voll gut. Fein, ja. Vielleicht. Ja, na, ich fände es schäbig, mir in Hamburg eine zweite Wohnung zu nehmen. Oder in Berlin. Das sind beide Städte, die ich sehr mag, wo ich gern bin. Aber bei dem, was es zu wenig Wohnraum gibt, war es einfach eine Arschnummer, mir in Berlin und in Hamburg, weil Geld keine Rolle spielt, eine Wohnung, damit ich dort lustig einmal wo sein kann. Das geht nicht. Ja. Und jemanden eine Wohnung zu kaufen in Hamburg, der gerade keine hat, damit ich dann mit jemandem meine Wohnung teile, das sehe ich auch nicht. Also nein, ich bleibe da.
Okay. Aber der Meertyp bist du ja gar nicht eigentlich, oder?
Der wie?
Der Meertyp, so Meer. Ans Meer, so ganz klassisch ans Meer.
Nordmeer schon, ja. Mhm. Also so, ich war früher mit meinem Vater viel segeln und das ist so fein.
Okay.
Ja, wobei segeln waren wir schon im, naja, nicht nur Mittelmeer, aber so Sonne ist, ich bin so schwach pigmentiert, also ich gehe einmal über den Hof und gehe auf ihr malignes Ganzkörpermelanom.
Okay. Aber zu der Zeit, wo du aufgewachsen bist, war doch Segeln eher so ein Ding von wohlhabenden Leuten? War es ja eher so? Oder
naja, also am eigenen Schiff ist es für die Wohlhabenden. Du brauchst ein Schiff, Liegegebühren. Wenn man ein zu fünft ein Boot chartert, und eine Woche in so einen Joghurtbecher mit, weiß nicht, 9 Meter Länge über alles in der Ägäis herum schiffert, das geht so auch. Also,
okay, ja. Aber ich stelle mir super vor. So.
Ja, es ist sehr angenehm. Ja, das Schöne beim Segelschiff ist ja, der hat alles so seinen Platz und seine Ordnung. Er ist alles so groß, wie es sein muss und so klar, wie es sein darf. Und es ist alles fest und fix. Das Einzige, was ist, wenn man eben so im Billigsegment segelt, du hast einen Werkzeugschrank an Bord, da ist ein Rollendraht und ein Kombizangel aus und alles, was an Bord nicht funktioniert, muss man jetzt selber reparieren, damit man die Kaution wieder zurückkriegt. Mhm. Also ja, aber das macht man auch, weil man ist Mann und man gestaltet Wirklichkeiten, man wird manifest in der Welt, nicht indem man was hinmacht, sondern indem man sagt, also Moment, die Pumpen, ah, die schauen wir uns mal an und so, und dann wird dann mit fetter Hand da
ja,
herum
klar,
und dann kind, ah, funktioniert super. Wieder
ja,
und
sicher.
Man trinkt was. Und so.
Hättest du lieber mehr Selbstdisziplin oder würdest du gerne besser loslassen können?
Ich hätte gerne mehr Selbstdisziplin. Ja. Mhm. Weil bei Loslassen können braucht man ja auch einen Grund dafür. Und ich bin leider nicht sehr erlebnisfähig. Also die großen Erlebnisse fallen bei mir auf keinen sehr fruchtbaren Boden. Also selbst wenn ich loslasse und irgendwas Deppertes mache, denke ich mir dann, naja, und? Also ich kann das dann nicht genießen.
Ja, okay.
Es gab dieses Lied vom Konstantin Wecker, wer nicht genießt, ist nicht genießbar. Und ich habe damals gedacht, schau, da singt einer von mir.
Das, wirklich? Aber ja. Aha. Also du bist, würdest du so weit gehen, dass du sagst, du bist nicht genussfähig? Weil was du über Musik zum Beispiel erzählst, finde ich...
Ja, nur sehr eingeschränkt und das dann auch nur für mich intern. Mhm. Und aber dieser Genuss ist nicht wirklich sinnlich. Das kommt sofort ins Analyseaggregat.
Okay.
Aha. Und das ist... Es gibt die Hirnbereiche, in denen schön, gut und richtig verhandelt werden. Es gibt also 3 lokalisierbare Bereiche, in denen das wirklich passiert.
Also das ist jetzt nicht nur bei dir so, das ist so
das in ist einem so, Gehirn. Ja, mit verschiedener Gewichtung bei verschiedenen Menschen, ist klar. Also für manche ist es wichtig, dass es schön ist und für andere ist es wichtig, dass es gut ist. Und für mich ist es, und bei mir, und die sind teilweise natürlich auch überlappend. Das heißt, das von den Dichtern besungene, wahre, gute, schöne, ist tatsächlich im Hirn vorhanden. Und bei mir hat aber der Bereich für richtig die anderen zwar gefressen. Also für mich kann es nur schön und oder gut sein, wenn es richtig ist. Also eine Zeichnung, die anatomisch nicht stimmt, kann ich nicht als schön empfinden.
Das, ich frage jetzt einfach mal so, und wann du Picasso siehst?
Jetzt, springt bei mir nichts an.
Wirklich wahr?
Nein, witzig. Original. Mhm. Ich weiß, dass das jetzt natürlich kulturhistorisch und also, war, ja, nur es steht mir zu, dass mir
natürlich,
das sowieso. Mhm. Das nehme ich für mich in Anspruch. Ich sage jetzt nicht, dass der Picasso ein Stümper ist und dass es ein kompletter Scheißdick ist. Nein, ist ich glaube, in Ordnung, großer Künstler, alles ganz wichtig.
Ich glaube eher, wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube eher, dass es vielen so geht, aber dass das, man sich das nicht so leicht zugeben traut.
Das kann sein. Und es gibt dann auch Menschen wie diesen Bason Brok, der ist, glaube ich, Kultur-, Kunsthistoriker, der einem das dann auch erklären kann, so man sagt, ach so, na ja, ja, dann, gut, also finde ich immer noch nicht schön, aber ich verstehe es zumindest. Wobei dieser Beipackzettel-Expressionismus ist was, wo man auch denkt, ich weiß nicht, also ich verstehe auch nicht, warum Philosophen interpretiert werden. Aber er hat es doch eh schon gesagt. Also hätte er diese Interpretation gemeint, dann hätte er genau das gesagt, was du jetzt in Wahrheit meint, glaubst, sagen zu dürfen.
Ja. Können wir noch schnell was machen? So, das heißt, das Tür geht auf, Spiel. Also, du bist auf einer, sagen wir mal, Party, du machst vielleicht gerade Smalltalk oder auch nicht. Dann kommt, sagen wir mal, Christina Stürmer herein. Und dann schauen alle auf der Party, da ist ja Christina Stürmer. Dann kommt der Herbert Prohaska herein und alle schauen, da ist ja Herbert Prohaska. Und das steigert sich, dann kommt der Herbert Grönemeyer und so weiter. Wer wäre für dich die letzte Person in dieser Reihe, wo dann nichts mehr drüber geht?
Neil deGrasse Tyson zum Beispiel oder Sam Harris.
Aha.
Das waren, also der schaut dann keiner, aber ich gehe hin und sage, wow.
Okay.
What an honor, what a pleasure to meet you here.
Jetzt muss ich selber zu
meinen. Oder auch Harald Lesch, nur den kenne ich sowieso. Also, ich meine, das ist jetzt.
Aber das sind alles Wissenschaftler, die du sehr bewunderst. Ist das generell für dich so die höchste Disziplin? Weil die meisten, vor allem die so im Kunstbereich unterwegs sind, bewundern und verehren ja Künstler. Aber bei dir steht die Wissenschaft eigentlich ein bisschen drüber?
Ja, nur das liegt an mir. Also das ist es nicht so, dass ich Wissenschaftler für die grundsätzlich besseren, wichtigeren Figuren der Menschheitsgeschichte halte.
Aber du von dir aus hast eine höhere Affinität dazu.
Ich habe, ja, genau, so kann man sagen, ja. Ich habe eine höhere Affinität, nur ich weiß um den Wert der Kunst. Also das ist jetzt, weil wenn wir die Kunst nicht hätten, waren wir wirklich, also vom Baum runtergefallen und täten immer nur durch die Steppe und wir hätten keine Gemeinschaft gebildet, weil Kunst neben vielen anderen Funktionen auch die Funktion von Gruppenkleister hat, wenn man so will. Also man versammelt sich unter großen Ideen und die werden von Künstlern ausformuliert, sage ich mal. Jetzt ganz grob. Und das ist jetzt nicht alles, was die Kunst ist und kann, nur wenn man das nicht hat, ist man wirklich arm als Gemeinschaft und Gesellschaft.
Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Das weiß ich nicht. Das wird sich weisen, wie das nächste Jahr verläuft. Das kann ich nicht sagen. Also habe ich original keine Idee.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Da bin ich vielleicht tot. Ich weiß ja nicht.
Aber hast du also klassische 5-Jahres-Pläne hast du
nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe heute auf Nacht Vorstellung und morgen auch.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es so bleibt, wie es ist, dann passt es.
Ja, wunderbar.
Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich hab's probiert.
Ja, ich würde sagen, es ist einiges dabei rausgekommen. Günther, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, ich danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, war sehr angenehm. Danke.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Naja, Handy eigentlich.
Früher Vogel oder Nachteule?
Ich Nachteule.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Normal.
Spazieren oder laufen?
Spazieren. Raucher.
Kopf oder Bauch?
Kopf.
Stadt oder Land?
Stadt.
Stephansdom oder Riesenrad?
Riesenrad.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Albert Einstein oder Isaac Newton?
Einstein.
Schwerkraft oder Zentrifugalkraft?
Naja, das hat beides natürlich mit der Masse zu tun. Zentrifugalkraft braucht Bewegung, Schwerkraft verursacht Bewegung. Also ist die Schwerkraft, glaube ich, fundamentaler.
Bass mit Bünden oder fretless?
Fretless.
Klavier oder Orchester?
Ja, schon Orchester. Obwohl, ja, Klavier ist natürlich, wenn wir, es gibt Leute, die kennen auf einem Klavier was machen, was ein Orchester nicht kann. Also, lasse ich unentschieden. Kommt drauf an, wer spielt.
Okay. Klassik oder Jazz?
Ja, eher Jazz.
Party oder Zusammensetzen?
Bitte wie?
Party oder Zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Chips, weil Popcorn haben immer diese kleinen Dinger, die dann am Gaumen kleben, ja, und die du nicht runterkriegst.
Arthouse oder Blockbuster?
Ja, eigentlich Blockbuster, weil bei Arthouse geht es gerne mal um, wir bringen die Handlung weiter, weil sie irgendwer wie ein Volltrottel verholt. Wenn man denkt, okay, na, also ja, sehr vieles, viel mehr könnte man innerhalb von 10 Minuten zu Ende bringen,
ja, ja,
wenn einer sagt, na, pass auf, hör zu. Bam, 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 bam. Aha, und jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Na gut, dann lassen wir es. Aus!
Picasso oder Andy Warhol?
Andy Warhol?
Ja, Picasso
oder Warhol. Na, dann schon eher Picasso.
Ah ja, okay.
Ja.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Wanda oder Bilderbuch? Wurscht. Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Buster Keaton.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Also bei dem, was ich eh Freizeit habe, ist mehr Geld nicht schlecht, aber es geht so auch.
New York oder Los Angeles?
Ich kann alles dort lassen, wo es ist, und ich bleibe da.
Okay. Italien oder Griechenland?
Italien.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube. Und Frisur mache ich dann immer beim Friseur, die 3 mm, und dann habe ich keine Frisur, und die ändert sich auch nicht, wenn ich die Hauben runternehme. Die Moment, wo die Haare 8 mm lang sind und es ist Haube angesagt und Haube kehrt, wenn es kalt ist, ist ja die Frisur nicht so, verstehe, wie ich sie anwähle, und dann wieder angeschert.
Worauf wartest du dann morgens auch noch einen Tag?
Nochmal, Entschuldigung?
Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Als ich noch getrunken habe, weil der Erste gekommen ist und der Letzte gegangen ist. Mittlerweile trinke ich nicht mehr, also Alkohol. Und jedes vermiedene Fest ist ein gewonnener Abend. Und wenn es die sozialen Verpflichtungen erfordern, wo sein muss, bleibe nicht immer bis zum Schluss. Mal so gesagt. Es sei denn, es gibt wirklich interessante Gespräche, dann schon. Aber nur weil Anwesenheit erforderlich ist, da bin ich dann bald wieder weg.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Das kommt darauf an, wem gegenüber.
Und was würdest du jetzt sagen?
Jetzt würde ich sagen, Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.